die Presse.
Man wirft mir vor, dass ich Staatsgeheimnisse an Russland verraten hätte. Und das habe ich aber nicht.
Der Mann, der hier seine Unschuld beteuert, das ist Egisto Ott. Der mittlerweile wohl bekannteste vermeintliche Spion Österreichs. Er wird sich demnächst vor Gericht behaupten müssen. Und zwar wegen Spionage. Denn der ehemalige Verfassungsschützer Ott wird von der Staatsanwaltschaft Wien wegen Amtsmissbrauch, Bestechlichkeit und Spionage gegen Österreich angeklagt. Der Interviewausschnitt, den Sie hier gehört haben, der ist schon Jahre alt. Seine Unschuld beteuert Ott aber nach wie vor. Mein Name ist Christine Meierhofer. Das ist, was wichtig ist, der Nachrichtenpodcast der Presse. Und gemeinsam mit meinem Kollegen Daniel Bischoff blicke ich noch einmal zurück auf den langjährigen und langwierigen Fall Egisto Ott. Hallo Daniel.
Hallo.
Daniel, im März 2024, da ist der frühere Verfassungsschutzbeamte Egisto Ott festgenommen worden. Und zwar, weil er dem russischen Geheimdienst zugearbeitet haben soll. Das war, wenn ich mich recht erinnere, eine sehr große Sache. Ruf uns noch einmal in Erinnerung, was ist da genau passiert?
Genau, also das war ein Karfreitag und das war wirklich eine sehr große Sache. Es gab ja damals wochenlang kein anderes politisches Thema. Und es ging darum, also Ott war damals schon kein unbeschriebenes Blatt. Es gibt ja diesen Vorwurf der Russland-Spionage schon länger, wir werden später darauf noch zu sprechen kommen. Aber damals wurden eben neue Vorwürfe bekannt, sehr schwerwiegende. Und über Ott wurde noch in weiterer Folge die Untersuchungshaft verhängt, nachdem er festgenommen wurde. Und es folgte dann eben eine wochenlange politische Debatte, wer ist mit Ott irgendwie angeblich verbandelt. Die Grünen, die Neos und die ÖVP, die haben da besonders dann auch gleich mutmaßliche Russland-Connections der FPÖ ins Spiel gebracht. Die FPÖ wiederum hat dann die ÖVP für Versäumnis im Verfassungsschutz verantwortlich gemacht. Der Nationale Sicherheitsrat wurde noch einberufen. Also ein ziemlicher Trubel war das damals.
Es ist also auch ein großes politisches Thema. Was hat denn damals Ausschlag gegeben für diese Verhaftung? Vorwürfe hat es ja schon davor gegeben, auch Ermittlungen.
Genau, also es gab da schon Hinweise damals, erstmals 2017, auch vom ausländischen Dienst an das BVD. Es gab dann später im Zuge des Wirecard-Skandals, der glaube ich 2020 losgegangen ist, wurden dann auch Ermittlungen gestartet. Ott ist 2021 erstmals in Untersuchungshaft genommen worden. Er wurde dann aber rasch enthaftet vom Oberlandesgericht Wien. Und es gab dann auch in anderen Ländern Ermittlungen. Hier sticht dann Großbritannien hervor. Da gab es dann auch Spionageermittlungen mit möglichen Querverbindungen nach Österreich. Und aufgrund neuer Hinweise wurden neue Seitenstränge bekannt und Ott wurde dann auch erneut verhaftet, damals am Karfreitag.
Jetzt heißt in dieser aktuellen Anklage, er, Ott, soll eben gegen Geld Informationen an Russland, an diesen Ex-Wirecard-Vorstand Jan Masalek geliefert haben. Was waren denn das für Informationen und wie sind die geliefert worden?
Also es geht darum, Ott war ja Beamter, BVD, später war in anderen Positionen beschäftigt und da hatte er da Zugriff auf Polizeidatenbanken auf internationale und nationale und konnte auch Amtshilfe ersuchen, stellen. Und diese Möglichkeiten soll er missbraucht haben, also er soll rechtswidrig dort Informationen abgefragt haben zu Personen wie abtrünnigen russischen Agenten, die also auch teilweise in anderen Ländern leben oder zu ehemaligen Bankern, also aus Russland, also solche Personen, über die der Kreml natürlich gerne Bescheid wissen will, wo die sich aufhalten. Und diese Abfrage soll er getätigt haben und dabei seine wahren Absichten dem Vorgesetzten verschleiert haben. Also er, zum Beispiel soll er gesagt haben, er forsche da im Bereich des Extremismus zu gewissen Personen, aber in Wirklichkeit soll er eben diese Informationen dann an russische Geheimdienste verkauft haben. Also der eine Vorwurf betraf eben diese Weitergabe der Informationen und der zweite große Vorwurf betrifft den Themenkomplex rund um den Sina-Laptop. Das ist so ein geheimer Laptop mit einer gewissen Verschlüsselungsstufe und den soll Ott für 20.000 Euro dann auch an russische Geheimdienstmitarbeiter oder deren Handlanger weitergegeben haben. Darauf soll sich, das steht so in der Presseaussendung, eine geheime EU-Software befunden haben. Was genau das ist, weiß man jetzt auch noch nicht. Vielleicht kommt es im Prozess ein bisschen mehr raus. Aber auch Ott bestreitet auch diesen Vorwurf, dass er das weitergegeben haben soll.
Jetzt meines Wissens nach hat Masalek diese Information ja selber auch wieder nur weitergeliefert. War Ott da einfach so eine Art Handlanger Masaleks oder ein Auftragnehmer? Oder war das ein Gegengeschäft, eine Hand wäscht die andere? Wie darf man sich das vorstellen?
Also es soll sich hier laut den Anklägern auf jeden Fall um ein Netzwerk gehandelt haben. Also man kann sich nicht so als lauter Einzelgänger vorstellen, die sich zufällig da treffen. Es geht eigentlich darum, dass aus Russland aus soll Masalek so quasi einzelne Agentennetzwerke gesteuert haben. Da soll es eben dieses eine Netzwerk gegeben haben in London. Das, glaube ich, bestand aus mutmaßlichen bulgarischen Agenten. Und die sollen dann weitere Aufträge zum Beispiel nach Österreich verteilt haben und da auch rund um dieses Netzwerk um Ott, da soll auch ein ehemaliger Ex-Abteilungsleiter des BVD drin sein, die sollen dann gemeinsam diese Aufträge erfüllt haben.
Ott hat jahrelang als Polizist für das Innenministerium und den Verfassungsschutz gearbeitet. Ab 2015 soll er, so vermutet das jetzt die Staatsanwaltschaft, russischen Spionen zugearbeitet und Informationen verraten haben. Schon seit 2017 war Ott auch immer wieder mit Vorwürfen dieser Art konfrontiert. Er wurde suspendiert, seine Suspendierung aber wieder aufgehoben. 2021 war Ott sogar schon einmal in Untersuchungshaft, wurde aber wieder enthaftet. Ebenso wie nach der schon besprochenen Verhaftung im Jahr 2024. Es ist schon ein bisschen rausgekommen, also es gab schon über Jahre hinweg Hinweise immer mal wieder, dass Ott spionieren könnte, wenn man das so landläufig ausdrückt. Sein Name ist in der BVD-Affäre groß aufgetaucht. Er war auch schon einmal in Untersuchungshaft, wie du gesagt hast. Jetzt ist Ott trotz alledem wieder Beamter gewesen und soll da eben diesen aktuellen Vorwürfen nach weiter spioniert haben. Ist das nicht irgendwie auch ein Systemversagen, dass er überhaupt wieder in so eine Position gekommen ist, wo das möglich war?
Es schaut natürlich in der Gesamtschau alles gar nicht gut aus. Ich meine, man kann jetzt nicht sagen, dass gar nicht reagiert wurde, weil es wurde eben eine Suspendierung danach ausgesprochen, die wurde dann aber wieder aufgehoben, gerichtlich. Man muss hier sagen, dass auch teilweise natürlich immer nicht alles bekannt war zum jeweiligen Zeitpunkt. Also die Informationen sind ja nicht Stückchen, sind da teilweise immer nur sehr stückchenweise rausgegangen und vieles waren dann ausländische Informationen, die man dann nicht vorlegen kann oder dem man schwer nachgehen kann. Also es ist alles natürlich, man darf es, glaube ich, nicht so ganz schwarz-weiß sehen, aber es ist natürlich ein fatales Gesamtbild und es ist ja auch mehr als deutlich, dass früher im BVD einiges im Argen lag. Also das, glaube ich, da herrscht jetzt breiter Konsens, dass da sehr viel schiefgegangen ist und was ich so höre, ist auch oft ein Problem, einfach dieses starre Beamtendienstrecht, das hilft da auch nicht, dass man da besonders effektiv vorgehen kann.
Im BVT lag einiges im Argen, so formuliert das mein Kollege Daniel Bischof. Zur Erinnerung, im Jahr 2018 fand im Büro des damaligen BVT, also dem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, eine Razzia statt. Unter Innenminister Herbert Kickl im Auftrag der WKStA, durchgeführt von einer Einsatzgruppe, die von einem FPÖ-Gemeinderat geführt wurde. Dabei wurden unter anderem sensible Daten beschlagnahmt. Ausländische Partnerorganisationen wollten danach nicht mehr so gerne mit Österreich kooperieren. Das BVT, das gibt es heute nicht mehr. Es wurde abgelöst von der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst, abgekürzt DSN. Thema war das Ganze aber jedenfalls noch einmal in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Und auch da hat Ott eine Rolle gespielt. Er soll damals dem FPÖ-Politiker Jennewein Informationen verraten haben. Vorwürfe, von denen Ott mittlerweile freigesprochen ist. Es gab ja bereits ein Strafverfahren gegen Egisto Ott. Da musste er sich gemeinsam mit dem FPÖ-Politiker Hans-Jörg Jennewein im Frühjahr diesen Jahres wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses vor Gericht verantworten. Da ist Ott freigesprochen worden.
Genau. Also da ging es darum, ob er da im Rahmen des BVD-Untersuchungsausschusses, es gab ja damals diese BVD-Razzia im Februar 2018, danach wurde eine parlamentarische Untersuchung dazu losgetreten, dass im Rahmen dieses Urschusses etwaige Amtsgeheimnisse durch Ott verraten worden sind, weil er die an den FPÖ-Politiker Jennewein weitergegeben haben soll. Das war aber nicht der Fall, wie das Gericht entschied. Aber diese Schiene Ott-Jennewein, das ist einer der Angriffspunkte, wo die Opposition und die ÖVP mögliche Querverbindungen zu Russland auch sieht.
Was ist eigentlich aus den vielerorts angekündigten politischen Konsequenzen der Causa geworden? Da ist noch einiges ausständig, meint mein Kollege Daniel Bischof. Jetzt gibt es in dieser Causa nicht nur diesen Ermittlungsstrang, sondern auch noch weitere. Es wird schon Jahre ermittelt oder wurde immer wieder einmal ermittelt. Das Ganze kostet natürlich auch Geld. Läuft da was falsch oder ist das Ermitteln eben bei solchen Strafverdacht besonders schwierig auch?
Also man sieht natürlich allein historisch bedingt, dass das Thema nicht so großen Wert hat, weil man sieht, wenn man sich beispielsweise die Strafdrohungen anschaut, der entsprechende Straftatbestand hat im internationalen Vergleich einen sehr geringen Strafrahmen, damit bis zu 5 Jahren Haft. Und in der Praxis spielt das auch nicht so viel eine große Rolle, weil man immer gesagt hat, ja, Österreich, jeder kann machen, was er will, solange er uns halbwegs in Ruhe lässt. Es wurde auch die Spionage personell nicht sehr stark aufgebaut und man hat das Thema eigentlich nie wirklich so ernst genommen, wie das andere Staaten machen, auch aus, ein bisschen auch aus diesem neutralen Selbstverständnis heraus. Wir lassen alle ein bisschen was machen, solange sie es nicht allzu bunt treiben. Das ändert sich jetzt allmählich, wobei man ja auch weiter auf diese Anhebung der Strafdrohungen wartet, die eigentlich schon seit Jahren angekündigt wird.
Kommen wir nochmal zu dieser politischen Aufregung zurück, die 2024 geherrscht hat. Du hast es auch schon gesagt, da gab es ganz viele Reaktionen. Man wollte irgendwie die Gesetzeslage auch verschärfen, Spionage überhaupt erschweren. Was ist seither passiert?
Also ich glaube, es ist schon mehr Bewusstsein da für die ganze Problematik. Man hat sich im Frühjahr sehr wenig damit befasst. Es gab auch diese größeren DSN-Reformen, die, glaube ich, schon eine richtige Schritte waren. Aber was weiterhin ausständig ist, ist diese Reform des Straftatbestandes, dauernd angekündigt. Es wurde auch ein Erlass aus dem Justizministerium dazu herausgegeben, dass der ein bisschen weiter ausgelegt werden soll. Aber diese Reform ist weiterhin ausständig.
Auf diese Straftat, also Spionage, stehen bis zu 5 Jahre Haft. Ist das angemessen?
Also ich würde sagen, nein, also weil hier wirklich sensible Geheimnisse weitergegeben werden können, die nationale Sicherheit des Staates gefährden auch. Vielleicht könnte man das eventuell dann in Extremfällen unter andere Tatbestände subsumieren, aber generell, was hier alles für Schaden bewirkt werden kann, finde ich, könnte man den Strafrahmen noch höher ansetzen. Im Einzelfall kann man ja sowieso dann wieder runtergehen.
Strafmaß hin oder her, was mich noch interessieren würde, was ist bei solchen Vergehen eigentlich ein gutes Motiv? Also warum spioniert jemand eigentlich? Macht man so etwas nur fürs Geld? Geht es da um den Kick oder sind da tatsächlich ideologische Überzeugungen ausschlaggebend?
Natürlich schwer zu beantworten, das sind eben Anschuldigungen der Anklage. Ott bestreitet ja sämtliche Vorwürfe, das muss man immer festhalten, sehr vehement. Er betont immer, er hat Zeit seines Lebens immer gegen russische Geheimdienste gekämpft, hat immer sich für Österreich eingesetzt, also er bestreitet diese Vorwürfe. Man kann jetzt nur über vergangene Fälle spekulieren, da gab es, also die nicht Ott betreffen, aber da weiß man eben, dass ideologische Motive sehr oft eine Rolle spielen können, aber es kann natürlich auch Geld eine Rolle spielen. Das ist ja oft eine Angriffsfläche für Geheimdienste bei der Rekrutierung, dass sie sich auf Personen fokussieren, die in finanziellen Nöten sind. Aber wie gesagt, das betrifft jetzt andere Fälle.
Und wie sich das in diesem Fall verhält, ja auch darüber könnte das anstehende Strafverfahren Auskunft geben. Sobald die Anklage rechtskräftig ist, wird der Verhandlungstermin festgelegt. Über Schuld oder Unschuld wird dann ein Geschworenengericht entscheiden. Was dort zutage kommen wird, darüber liest Sie natürlich auf diepresse.com, wenn es dann soweit ist. Und auch an dieser Stelle werden wir wohl noch nicht das letzte Mal über Egisto Ott gesprochen haben. Für heute einmal war es das. Mein Kollege Daniel Bischoff und ich, Christine Meierhofer, wir sagen danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.